Corso. Kunst und Pop.
Mit Christoph Reimann aus der Corso-Redaktion. Hallo. Heute zu Gast ist die Band Ketka, beziehungsweise ein Abgesandter der Band Ketka, Markus Wiebusch. Wir müssen nämlich dringend über das neue, drängende Album sprechen. Musik zur Zeit ist das und deshalb klingt diese Musik auch manchmal unbequem. Achten Sie mal hier auf den Text, hier in diesem Song, auch für mich sechste Stunde.
Mittelmeer, Massengrab, so traurig hier, zynisch da. First Defense, Konferenzen, Zäune bauen hoch die Grenzen. Kleingeister verachten, Bilder abgestumpft, betrachten Sandstrand. Junge Toten, Netflix, Abendbrot. Die Höhen verlassen, die Hürden gebaut. Das Feuer gezähmt, den Keulen vertraut. Und dann kam das Rad, dann kam Kirche und Staat. Und jetzt schreien sie absaufen in Dresden am helllichten Tag. Interview, Promotage, kommentieren der ganzen Lage. Wichtig, dass man sich verhält, wichtig, dass man Haltung zeigt. Unser politischstes Album seit, oh bitte, ich bin ganz kurz eingeschlafen.
Tja, natürlich, Ketka haben die Interviewfragen auch schon gleich mitgedacht. Trotzdem, Markus Wiebusch, der Sänger der Band, hat sich Zeit genommen für Corso. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Markus Wiebusch, das Album heißt Gute Laune ungleich verteilt. Wo stehen Sie denn auf der Gute-Laune-Skala?
Ungerecht verteilt, nicht ungleich.
Ungerecht?
Ja. Ja, im Moment bin ich gerade ganz gut, habe ich ganz gut zu tun. Wir waren ja am Freitag auf Helgoland, sind jetzt mitten in den Proben und heute Abend spielen wir in Köln ein Konzert. Ich habe keine Zeit, schlechte Laune zu haben. Also so gesehen ist meine Laune ganz gut gerade.
Was war da los auf Helgoland?
Wir haben unsere Release-Party da gefeiert mit 500 Fans. Und sind wir mit dem Jet rübergefahren, mit dem Holunder-Jet. Und und da haben wir es krachen lassen.
Sie haben so eine Art Gegenwartschronik gemacht, hatte ich das Gefühl. Pegida-Demonstranten, die in Dresden absaufen, brüllen, kommen vor. In einem Song geht es um Cancel Culture, was kann man noch hören, was nicht mehr. Dann in einem anderen um Alltagsrassismus. Da ist der Griff ins Haar eines schwarzen Jungens fast noch die mildeste Ausprägung in diesem Song. Wie wird man bei alledem nicht verrückt? Wie behält man den Verstand?
Ja, das ist, glaube ich, die alles entscheidende Frage dieses Albums. Also dieses Album setzt sich auch sehr stark mit, dass man überfordert ist. Überforderung ist ein großes Thema auf dem Album. Und wir versuchen halt ganz stark mit unseren Texten, die wir jetzt schreiben, uns nicht zu schonen und sehr stark auf die Zeit zu reagieren, in die wir eingebettet sind. Und unsere Aufgabe, so empfinden wir es als Künstler, ist da halt auch vielleicht hier und da ein kleines Gegennarrativ zu bilden, einen Denkanstoß zu formulieren und vielleicht den Leuten auch ein bisschen Hoffnung zu geben, dass nicht alles verloren ist.
Solche schweren Themen sind aber natürlich auch ein Wagnis im Pop, denn man läuft ja auch schnell Gefahr zu verkürzen oder vielleicht auch didaktisch zu klingen. Wie sind Sie da vorgegangen?
Also dieses Grundproblem schwingt bei uns immer mit und wir wissen auch um die Gefahr, dass man komplexe Themen banalisiert. Wichtig für mich ist zum Beispiel aber auch, dass ich zum Beispiel meine privilegierte Stellung als weißer alter Mann auch immer mitdenke und das auch quasi auch in den Texten sogar thematisiere. Aber nichtsdestoweniger bleibt uns ja nichts übrig, als trotzdem Antworten zu finden und der geneigte Hörer wird entscheiden müssen, ob wir das Thema unterkomplex verhandeln, ob wir banalisieren oder ob wir vielleicht nicht doch hier und da einen guten Gedanken haben, der verfängt. Und das ist halt alles, was man als Künstler machen kann.
Es gibt ja auch so eine Klassenutopie auf dem Album, die an einer Stelle formuliert wird. Sie fordern die Pflegekräfte und die Paketboten dieser Welt auf, sich zu vereinigen und die Macht zu übernehmen. Natürlich eine Anspielung auf diesen berühmten Song von The Smiths. Das sind ganz oft die, deren Interessen in der Gesellschaft zu kurz kommen, über die sie singen. Sind sie vielleicht so etwas wie, ich weiß nicht, der Anwalt des kleinen Mannes, der kleinen Frau?
Das ist aber schön, dass du das sagst und so findest. Wir sehen mit wachen Augen, sehen wir, was die Schwächsten der Schwachen dieser Gesellschaft auszuhalten haben. Und dann wir sind gegen jede neoliberale Zumutungspolitik, die da heißt, du kannst es nur schaffen, du musst dich nur genug anstrengen. Also das lehnen wir ab. Und dann gibt es natürlich diesen völlig durchgeknallten Selbstermächtigungssatz, Paketzusteller of the World, Unite and Take Over, was wir wissen, dass das nicht passiert wird. Aber wir wollten mit diesem Selbstermächtigungssatz halt nur mal klarstellen, so, guck mal, so sehen wir das, hier, so stehen wir und das wäre jetzt die Maximalforderung. Im Grunde genommen versuchen wir da ein wirklich sehr, sehr ernstes Anliegen relativ durchgeknallt und humorvoll dem geneigten Zuhörer nahezubringen. Und wie gesagt, es richtet sich gegen jede neoliberale Zumutungspolitik. Und das ist unsere Aufgabe, das einfach auch mal da so ein kleines Gegennarrativ zu bilden.
Was passiert auf der Bühne, wenn Sie so eine Zeile singen? Was passiert im Publikum?
Wir lassen das Publikum mitsingen. Also das ist ganz interessant bei dem Song gerade. Wir haben den jetzt dreimal gespielt und es scheint so, als wenn das Publikum das Kommando übernimmt in dem Song. Also das haben wir schon bei unseren Hits auch hier und da gehabt, dass das Publikum irgendwie, dass es zu ihrem Song macht. Und wir haben jetzt auf Helgoland zum Beispiel das auch gesehen, dass es diesmal absurd laut haben sie das mitgesungen.
Früher hat man ja oft gesagt, naja, solche Texte, solche Songs, die erreichen ja sowieso nur die Leute, die eh derselben Meinung sind. Also dieses berühmte Predigen zur Gemeinde, das schien lange überflüssig. Aber ein Pfarrer predigt ja eben aus gutem Grund zu seiner Gemeinde, weil sonst die Schäfchen schon mal abtrünnig werden. Und das erleben wir eigentlich auch in der Familie, bei Freunden, so im nächsten Umfeld. Also nichts ist eigentlich mehr sicher, woran man mal so glauben konnte oder was man mal dachte, was sicher ist. Ist dieser Pop, vielleicht auch dieses Album, das Sie gemacht haben, auch so eine Vergewisserung? Wo steht man eigentlich für sich und auch für das Publikum?
Ja, diese Analogie mit dem Priester und der Predigt, das höre ich natürlich nicht so gerne, weil ich sehe.
Sie wollen nicht predigen.
Nein, ich will nicht predigen. Ja. Und ich wehre mich auch gegen jede, wieder mit dem Zeigefinger geht wie Busch durchs Lande und
aber sagt, ist es ja gar nicht, weil sie lassen ja die Ambivalenzen
genau,
zu.
Genau, das wollte ich damit genau sagen. Aber das Ding ist halt, dass ich schon weiß, dass ich natürlich in meinem Publikum heute Abend auch 90-95% haben die gleiche Meinung. Aber es geht auch viel darum, dass man auch Gemeinschaft stiftet in einem gerade im Konzerterlebnis und das wird auch unterschätzt und das hast du auch gerade angedeutet. Man macht das auch, um selber so klar zu kriegen. Diese Position, die wir da ausarbeiten, das macht man auch, um das selber für sich klar zu kriegen und dann, um sich selber zu sagen, hier, okay, das ist jetzt mein Narrativ. Ich erlebe ein anderes Narrativ in dieser Gesellschaft, wie zum Beispiel jetzt bei den Potsdamer Treffen und die sogenannten Deportationen. Dann schreiben wir so einen Song wie München, worauf dann sofort irgendwie unsere Haltung deutlich wird. So, und das ist dann auch unsere Aufgabe.
München, das ist der Song mit diesen Erzählungen von Alltagsrassismus.
Genau.
Und da klingt Alltagsrassismus so klein, aber natürlich hat das sehr ernsthafte Konsequenzen für die Person, über die sie singen in dem Lied.
Genau. Ja.
Jetzt spielen wir mal einen Song, Duck in Florence. Da habe ich mich ja gefragt, ist das ein Zufall, dass der am Anfang so ein bisschen nach A Day in the Life von den Beatles klingt oder haben Sie das bewusst gemacht?
Das solltest du noch nicht verraten. Verdammt auch mal.
Die Corso-Hörer hätten es sowieso herausgefunden. Aber nee, wie gehen Sie denn vor? Ist das dann sowas, ja, da denkt man sich, na gut, so eine Referenz baut man ein oder passiert das
ja,
einfach?
Ja, das war meine Beatles-Phase. Mhm. Ich hatte, also unser letztes Album ist ja 7 Jahre her und ich hatte tatsächlich im Zuge dieser Get Back-Dokumentation, ich weiß nicht, ob du die kennst, da gab es ja so einen kleinen Beatles-Hype, da hatte ich nur eine ganz, ganz ausgesprochene Beatles-Phase. Und du bist der Erste, der es entdeckt, dass es A Day in the Life ist.
Gut, den Song hören wir jetzt. Markus Wiebusch von der Band Ketka. Ab dem 11. April geht es auf große Tour. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
Danke.
Hier noch ein kleiner Ausschnitt aus Duck in Florence von Ketka vom neuen Album Gute Laune ungerecht verteilt. Ja, und das war auch der Corso-Podcast. Mein Name ist Christoph Reimann. Haben Sie vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.